der Industriepodcast des VDMA. 200 Staaten, 2 Wochen intensive Diskussion, 30 Stunden Verlängerung und dann erst die Einigung. Die 29. Weltklimakonferenz in Baku, Aserbaidschan, kurz COP29, ist zu Ende. Mit dem Ergebnis, die Unterstützung für ärmere Länder soll aufgestockt werden. Ja, aber woher soll das Geld kommen? Und was bedeutet das für die Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau? Und sind solche Verhandlungen angesichts der immer deutlich spürbareren Folgen des Klimawandels überhaupt noch das richtige Format? Diese und weitere Fragen klären wir unter anderem in dieser Folge des Industriepodcasts des VDMA mit 2 fachkundigen Gästen, die bereits mehrere Weltklimakonferenzen besucht und natürlich auch die Verhandlungen in diesem Jahr beobachtet haben. Ich begrüße Dr. Daniel Chatterjee, Director Corporate Sustainability, Technology, Strategy and Regulatory Affairs bei Rolls-Royce Power Systems, Hersteller von großen Motoren und Energielösungen. Hallo.
Hallo.
Und mit ihm diskutiert Matthias Zehlinger, Leiter des VDMA Competence Center Klima und Energie. Herzlich willkommen.
Hallo.
Mein Name ist Steffi Burmeister. Lassen Sie uns mit einer kurzen Einschätzung starten. 29 Klimakonferenzen gab es seit 1995. Ist das jetzt ein Zeichen dafür, dass die Weltgemeinschaft den Klimaschutz einfach sehr ernst nimmt? Oder eher das Gegenteil, ein Beleg, dass vielleicht einfach zu viel geredet wird und zu wenig getan wird, Herr Chatterjee?
Also da kann man sicherlich immer unterschiedlicher Meinung sein. Aus meiner Sicht ist es ein Beleg, dass die Weltgemeinschaft es ernst nimmt. Aber die Weltgemeinschaft hat natürlich unterschiedliche Interessen und Herausforderungen. Und wie oft bei UNO-Prozessen sozusagen gehen Dinge nicht über Nacht. Aber ich glaube, wir müssen uns nur vorstellen, was gäbe es, wenn es diese Klimakonferenzen nicht gäbe. Ich glaube, dann hätte sich gar nichts getan. Und von daher glaube ich, ist es ein Zeichen dafür, dass man es ernst nimmt. Man kann sich mehr oder wenig tun, darüber werden wir uns ja noch unterhalten.
Doch, ich würde das in einem Punkt ergänzen. Das erste ist, dieser ganze COP-Prozess oder auch das, was nach dann dem Paris-Vertrag folgte, der 2015 abgeschlossen ist, ist ja wirklich ein Prozess. Deshalb ist es auch völlig logisch, man wird sich auch noch zu einer 30. und wahrscheinlich bis zur 35. und noch mehr COPs auch treffen müssen. Deshalb, das ist überhaupt kein Beleg, dass es nicht ernst genommen wird. Und es war sehr oft eine große Leistung, auch über 200 oder an die 200 Staaten tatsächlich nicht nur zusammenzubringen, sondern auch zu einem Konsens zu bringen. Ob der allerdings reicht und ob ausreichende Anteile an der Weltgemeinschaft das Thema so ernst nehmen, dass daraus auch Aktion folgt, das muss man genauer beleuchten. Und da war vielleicht auch diese COP nicht das beste Beispiel.
Ja, die ja verlängert werden musste, um sich zu einigen. Holen Sie uns da mal kurz ab, Herr Zehlinger. Wie funktioniert denn der ganze Prozess und welche direkten und indirekten Auswirkungen hat das Ganze jetzt auf den Maschinen- und Anlagenbau?
Also ich würde mal die ganzen Vorläufer weglassen und würde tatsächlich bei dem Paris-Vertrag von 2015 anfangen, der nämlich eigentlich den Prozess, in dem wir jetzt leben, aufgesetzt hat. Und zwar haben wir damals ein Klimaziel gesetzt, das hieß damals well below 2 Grad Erwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter, besser 1,5 Grad. Diese 1,5 Grad kommen daher, dass man das als, ich sag mal, eine beherrschbare Erwärmung der Erde ansieht. So. Dieses Ziel wurde nicht direkt mit individuellen Zusagen unterlegt, sondern man hat gesagt, wir machen einen Prozess, der auf Freiwilligkeit basiert. Das heißt, die Staaten, die unterschrieben haben, das waren glaube ich 197, werden in einem Rhythmus von immer wieder 5 Jahren vorlegen, was sie tun können und was sie auch tun werden als sogenannte nationale Verpflichtungen. Dann wird man schauen, wo steht man? Und dann wird in diesem 5-Jahres-Rhythmus, nachdem man also diese Bestandsaufnahme jeweils getan hat, das fand jetzt zuletzt 2023 statt, dann wird man mit nächsten ambitionierteren Selbstverpflichtungen kommen. Und das ist das Interessante, da stehen wir jetzt wieder davor, die zweite Runde dieser Selbstverpflichtung, also sprich, wir bewegen uns jetzt auf 10 Jahre hinter dem Paris-Vertrag hin. Diese Runde wird nächstes Jahr kommen. Und das wird eigentlich dann der interessante Punkt. Und die Frage, ob das ausreicht, was man jeweils vorbereitet hat, was man an Finanzierungsinstrumenten und sonst was gestaltet hat, das wird die Staaten in die Lage versetzen, ambitionierter oder weniger ambitioniert zu werden. Und das wird dann immer im 5-Jahres-Rhythmus wiederholt. Und die Idee ist eben, dass man relativ schnell bei ausreichender Emissionsminderung ist. Übrigens auch bei ausreichendem Schutz gegen die Folgen des Klimawandels, um dann zu schauen, wie geht's weiter. Aber eigentlich wollte man, ich sag mal, nach 2-3 Runden müsste man eigentlich auf dem 1,5 Grad Pfad sein. Und davon sind wir heute weiter weg. Aber das ist ein kontinuierlicher Prozess. Und deshalb ist es auch zu früh zu sagen, das ist alles gescheitert, sondern das passiert Schritt für Schritt. Ob die Schritte schnell genug sind, das werden wir sehen. Was macht's für den Maschinen- und Anlagenbau? Erstmal, der Maschinen- und Anlagenbau ist einer der großen Lösungsanbieter für den Klimaschutz. Wir wissen das zumindest von den technischen Maßnahmen. Es gibt natürlich Verhaltensänderungen, es gibt natürliche Senken, das heißt, man kann CO2 durch Aufforstung und Ähnliches in der Atmosphäre reduzieren. Aber von dem, was technisch machbar ist, wäre es theoretisch möglich, mit den bekannten Technologien etwa 85% der Emissionen in die technologisch irgendwo auftauchen, auch zu vermeiden. Das heißt, wir könnten einen Riesenbeitrag leisten. Das passiert aber natürlich nur, wenn auch in diese Technologien investiert wird. Und das heißt, dass jedes Land, aber auch jedes Unternehmen am Schluss in der Lage sein muss, die klimafreundlichere Version zu kaufen und dafür die Investitionsentscheidungen zu treffen. Und das ist nicht irgendwie weit weg, sondern das sind jeden Tag irgendwo auf der Welt wird in ein Fahrzeug investiert, wird in eine Zementanlage investiert, wird beschlossen, wie Prozesswärme oder auch Hauswärme erzeugt werden soll. Und da muss sozusagen von den großen Linien von COP über diese Selbstverpflichtung, über nationale Rahmensetzung bis hinunter in die einzelnen Entscheidungsebenen, da müssen die passenden Entscheidungen fallen. Und ob der Rahmen passt, das kommt sozusagen von oben nach unten, gleichzeitig natürlich auch von unten nach oben, denn am Schluss braucht es auch den Willen vor Ort, es braucht den Willen der Endkunden, es braucht den Willen der Bürger, um da auch mitzumachen.
Herr Chatterjee, inwiefern haben sich die Ergebnisse der Weltklimakonferenzen in den letzten Jahren denn auf Ihr Unternehmen ausgewirkt? Das ist ja global aktiv.
Ja, da würde ich vielleicht dran anschließen, was Matthias auch gesagt hat. Ich glaube, man muss tatsächlich sagen, oder das erstmal einordnen. Also die Weltklimakonferenz setzt natürlich einen sehr großen Rahmen. Und ich glaube, das Erste ist nämlich einmal das Bekenntnis zum 1,5-Grad-Ziel oder eigentlich ist es ja 2-Grad-Ziel und alles Mögliche zu tun, um 1,5 Grad zu erreichen. Das ist ja erstmal ein ganz großes Commitment und damit ist ein Abbaupfad der Treibhausgasemissionen verbunden. So, und das bricht sich ja dann runter, also das ist ja erstmal kein Gesetz, nämlich in Nationalgesetzgebungen, wie in der EU zum Beispiel, Stichwort Green Deal, aber auch Initiativen anderen Ländern, die natürlich dann am Ende auch unser Geschäft beeinflussen. Ja, also zum Beispiel nehmen wir im Bereich Marine, wir machen Marineantriebssysteme, dort gibt es die IMO, die auch zum Beispiel UNO-Organisation ist, die am Ende jetzt auch Klimaziele verabschiedet hat, nämlich sozusagen im Zeitraum 2050 klimaneutral zu werden und dort jetzt konkrete Maßnahmen erarbeitet, sprich Regularien, die am Ende auch unsere Kunden und damit uns betreffen. Also die Frage, fährt man demnächst mit alternativen Kraftstoffen wie grünes Methanol, geht am Ende darauf zurück, auch wenn die IMO das am Ende hier auch wieder einen Rahmen setzt und wir natürlich als Unternehmen die technische Lösung bringen müssen. Also somit ist das so eine gewisse Kette, die sich dann aber hier auswirkt, dass wir also zum Beispiel am Ende, jetzt mal sehr vereinfacht gesagt, im maritimen Sektor uns jetzt intensiv damit auseinandersetzen müssen, mit ganz anderen Kraftstoffen zu fahren. Ein zweites Beispiel ist der Trend und dort ist es auch so eine Wechselwirkung, dass dort natürlich auch jede Menge Stakeholder sich bei einer Klimakonferenz treffen, das klare Commitment zum Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir machen als bei uns, bei Rolls-Royce, auch dezentrale Energiesysteme, sind momentan sehr aktiv dabei oder sehen auch diesen Markt immer weiter hochlaufen mit Batterielösungen, zum Beispiel ein Netz zu stabilisieren, was wiederum eine Konsequenz des Ausbaus der erneuerbaren Energie ist. Ja, also das heißt, und das ist auch, wo wir als Unternehmen sagen, macht es Sinn sozusagen, sich damit zu beschäftigen, weil das natürlich, wenn ich langfristige Trends beurteilen will, wie beeinflusst das mein Geschäft? Ich habe jetzt zwei Beispiele ja genannt, ich eigentlich davor oben ansetzen muss. Ja, also welche Ziele, was wird dort gesetzt? Weil die letztendlich natürlich dann bestimmen, wie am Ende sozusagen lokalere, also Länder- oder EU-Gesetze gemacht werden. Daneben gibt es einen zweiten Bereich, der so aus meiner Sicht manchmal etwas unterschätzt wird, nämlich das ganze Thema Finanzierungsinstrumente. Also die Klimakonferenz hat sehr früh erkannt, dass eigentlich privates Kapital mobilisiert werden muss, um in Klimaschutz zu investieren. Und das, was wir heute sehen mit Sustainable Finance, das, was wir jetzt auch als Unternehmen machen müssen im Bereich Nachhaltigkeitsreporting, ist letztendlich eine Konsequenz, wenn man so will, dass hier sozusagen über die COP der Rahmen gelegt worden ist, Finanzmittel in nachhaltige oder Klimainvestments zu lenken. Und dann, wieder jetzt auf EU-Ebene zum Beispiel, haben wir jetzt diese ganzen Berichtspflichten am Ende. Wir haben Regeln für Sustainable Finance und das betrifft uns natürlich als Firma dann auch wieder. Und das wird, glaube ich, oft übersehen aus meiner Sicht, weil man natürlich sehr stark eher das sieht, was einem die konkrete Gesetzgebung in Deutschland, Europa begegnet, wo das eigentlich herkommt. Ja, und das ist eigentlich aus meiner Sicht eben Ergebnisse, die auf die Weltklimakonferenz und auf den sozusagen Willen oder das Bekenntnis der Parteien dort zurückgeht, eben in Klimaschutz zu investieren oder Finanzströme dahin zu lenken und auch gewisse Dinge wie eben Schifffahrt zu dekarbonisieren oder das Energiesystem mit erneuerbaren Energien stärker aufzustellen.
Herr Zierlinger, es wird ja oft argumentiert, dass Deutschland nur für weniger als 2% der globalen Emissionen verantwortlich ist. Das heißt, wir müssen ja auch nur 2% einsparen. Oder ist es ein bisschen zu leicht gedacht?
Also ich halte es für eine etwas, naive Betrachtung aus zwei Gründen. Das erste ist, wenn man sagt, wir sind nur für 2% verantwortlich, dann ist es meines Erachtens falsch. Tatsächlich, Deutschlands Emissionsanteil, direkter Emissionsanteil, liegt sogar unter 2% mittlerweile. Und insofern können wir selbst bei uns auch nur maximal 2% natürlich vermeiden. Aber verantwortlich sind wir natürlich für deutlich mehr. Wir sind ein Exportstaat und wir bringen eine Menge Technologien, Anlagen in die Welt, die auch tatsächlich mehr emittieren. Ich glaube nur als ein Beispiel, es war mal ein VW-Chef, der gesagt hat, die Flotte der Autos, die Sie in den Weltmarkt gebracht haben, sind allein 1%. Ja. Das heißt, wir haben einen entsprechenden Hebel und den müssen wir natürlich auch nutzen. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist, wir sind aber geradezu ja auch darauf angewiesen, denn wir haben einen Exportanteil im Maschinen- und Anlagenbau zum Beispiel von etwas über 80%. Und das heißt natürlich auch, wir haben einerseits den Hebel, emissionsmindernde Technologien zu liefern, gleichzeitig aber auch, wenn alle jetzt beschließen, sie wollen nichts mehr emittieren, dann haben wir natürlich auch uns selber gegenüber und zum Erhalt der Wertschöpfung hier eine Verpflichtung, emissionsmindernde Technologien auf den Markt zu bringen, weil sonst unser Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert. Das sind, glaube ich, die beiden Argumente, die wirklich sagen, nein, wir müssen mehr tun, auch damit wir selber als Wirtschaftsnation im Geschäft bleiben können. Und es gibt noch eine weitere Begründung, die ist eher, ich sag mal, ethischer Natur. Das ist, dass man sagt, man muss ja gucken, wie viel Emissionen hat ein Land auch historisch in die Atmosphäre geblasen sozusagen. Und da muss man halt sagen, wir waren früh dabei und entsprechend viel der Last, die heute getragen wird sozusagen, haben wir auch verursacht. Aber das ist vielleicht eher ins Moralische hineingehend, aber ist natürlich auch eine Begründung gegenüber gerade den Staaten, die sich jetzt erst entwickeln, warum man sagt, wir haben auch eine Verpflichtung, euch zu helfen, von vornherein mit weniger Emissionen und weniger klimaschädlich zu wirtschaften, als wir das vielleicht selber am Anfang getan haben.
Jetzt kommen wir mal zur diesjährigen COP. Im Vorfeld stand vor allem die Debatte um ein neues Klimafinanzierungsziel im Vordergrund. Warum, Herr Zierlinger, ist das so ein Reizthema?
Ja, also tatsächlich, Baku wurde ja auch als die Finanz-COP gesehen. Das kommt daher, dass von Anfang an auch im Paris-Vertrag angelegt war, dass es eine Klimaschutzfinanzierung gibt von den starken Staaten und von den Großemittenten zu denen, die besonders betroffen sind. Also im Wesentlichen auch die Inselstaaten, die am wenigsten entwickelten Länder und mit dem Fokus auf dem sogenannten globalen Süden. Man hat damals oder man hat dann relativ schnell einen Pfad festgelegt und hat gesagt, wir wollen 100 Milliarden Euro, Dollar pro Jahr an Klimafinanzierung bereitstellen. Das ist letztlich auch passiert, ich glaube 2022 das erste Mal, aber auch das schon mit 4-5 Jahren Verzögerung. Und jetzt sollte ein neues Finanzierungsziel festgelegt werden. Und da gibt es insbesondere zwei große Punkte. Der eine ist natürlich, wie viel ist es denn? Wie viel soll es denn sein und werden? Und der zweite, und das war diesmal vielleicht das Reizthema, gerade auch aus Sicht zum Beispiel der Europäischen Union, ist auch die Frage, wer zahlt. Wir kommen nämlich bei der COP aus einer Struktur, die eigentlich so irgendwie 1990 mal festgelegt wurde, wer denn Entwicklungsstaat ist und wer entwickelte Staaten sind. Und eben sowohl mittlerweile sehr wohlhabende Ölstaaten als auch zum Beispiel China sehen sich da immer noch als Entwicklungsländer und sind nicht verpflichtend beim Bezahlen dabei. Und da war eigentlich der Anspruch, dass man sagt, wir müssen die wirtschaftlichen Realitäten langsam auch in diesen Strukturen widerspiegeln. Und an dem Punkt ist man noch nicht so weit gekommen, wie man wollte. Im Prinzip hat man das vertagt bis zum nächsten Jahr. Und das ist sicherlich für viele nicht zureichend und wird auch die Zahlungsbereitschaft der klassischen entwickelten Staaten weiterhin einschränken. Und deshalb ist das Ergebnis in der Zahl. Vor allen Dingen, es geht ja jetzt um 300 Milliarden, die aber erst 2035 dann zur Verfügung stehen. Das ist für die bisher entwickelten Staaten natürlich eine durchaus hochrelevante Summe. Gleichzeitig wäre es aber für die Weltgemeinschaft und das, was an Wirtschaftskraft existiert, natürlich relativ einfach handhabbar. Man muss nur mal mit Zahlen, die rund um Corona entstanden sind, vergleichen. Aber das Wesentliche ist eben, wie viel ist es, wie viel ist notwendig, wie viel kann geleistet werden und ein großer Punkt und das Reizthema ist, wer zahlt denn auch tatsächlich mit?
Welche Themen wurden noch verhandelt?
Der zweite, auch aus unserer Sicht wichtige Punkt und weitgehend auch ein Erfolg ist, dass tatsächlich erst jetzt der Paris-Vertrag wirklich fertig gemacht wurde. Es gab nämlich noch einen Punkt, das ist der, ob man Emissionsminderungen global handeln kann, sogenannte Carbon Markets. Das heißt, das, was wir immer schon mal gesehen hatten, dass es Projekte gibt irgendwo in Entwicklungsländern und deren Minderung sich dann andere anrechnen lassen. Da gab es Vorläufer, die waren zum Teil, muss man sagen, hochgradig leichtsinnig, naiv und fast schon fahrlässig. Aber die Grundidee, dass man sagt, wir wollen Emissionen dort mindern, wo es erstmal auch am günstigsten ist. Also sprich, wichtig ist fürs Klima, dass möglichst wenig Treibhausgase in die Atmosphäre kommen. Also lasst uns gucken, dass das dort passiert, wo es günstig ist. Und dass man dann sagt, okay, ein Staat übernimmt die Verantwortung für eine gewisse Senkung rund um seine eigenen Emissionen, aber die kann er eben auch in einem Partnerstaat leisten, indem er sagt, ich finanziere dort entsprechende Projekte. Das kann Ausbau von Erneuerbaren sein, das kann, und das war oft das Problem, auch irgendwelche Naturmaßnahmen, Aufforstung und so weiter sein. Das können aber auch sehr konkrete technische Maßnahmen sein, ich sag mal die Modernisierung von Zementwerken in Entwicklungsländern. Und dafür gibt es jetzt einen Rahmen, dieser sogenannte Artikel 6. Man hat sich dort geeinigt, wie der Rahmen aussieht, und man hat sich auf zumindest Basisstandards geeinigt, wie man die Qualität, also sprich die wirkliche Emissionsminderung und deren Rechnung auch tatsächlich dann nachweist. Und das hat das Potenzial, tatsächlich ein großer Gamechanger zu werden, zumindest aber die Emissionsminderung global, den Klimaschutz wirklich zu beschleunigen. Nochmal, wenn die Qualität gesichert wird, und da liegt es jetzt auch in der Verantwortung der UN beziehungsweise der passenden UN-Organisationen, das auch tatsächlich nachzuweisen. Aber wir sehen hier durchaus ein großes Potenzial, dass gerade relativ günstige Technologien auch schneller weltweit ausgerollt werden können. Und das wäre natürlich für die Weltgemeinschaft ein, ich sag mal, nicht low-hanging fruits, aber doch Fruits, die gut zu greifen sind, die auch mit bestehenden Technologien zu greifen sind. Und je schneller wir das haben, umso weniger wird halt am Ende in die Atmosphäre geblasen. Also dieser zweite Punkt, Carbon Markets, Artikel 6 des Paris-Vertrages, der jetzt als letzter Punkt nach 9 Jahren endlich fertig verhandelt ist, das war schon nochmal ein Durchbruch.
Herr Chatterjee, was waren denn die Erwartungen Ihrer Branche an die Ergebnisse der diesjährigen COP?
Ja, also einmal, das, was Matthias schon gesagt hat, dass wir bei Artikel 6, also das ist genau dieses Rahmenwerk der UNO, dass diese Carbon Markets Regeln weiterkommen. Das zweite natürlich Klarheit beziehungs Finanzierungsmechanismen. Das würde ich sagen, waren zwei große Erwartungen, waren ja auch die Hauptthemen der COP. Einfach um damit auch eine Grundlage zu legen für jetzt sozusagen die Erneuerung oder die sozusagen Vorlage der Klimaziele, die dann bei der nächsten COP anstehen.
Und waren Sie zufrieden mit der Abschlusserklärung?
Ja, das ist etwas schwierig zu sagen. Also ich würde mal sagen, bei Artikel 6 ja, weil es wurde das war dann auch ja überraschend schnell eine Einigung erzielt. Ich glaube, da ist es wirklich gut, dass es jetzt einen Schritt weiter gegangen ist. Klarheit ist, wie Matthias gesagt hat, natürlich ist es im Detail zu gucken, wie diese Mechanismen sind. Beim Rest würde ich tatsächlich sagen, nein. Also das Thema Finanzierung ist sicherlich nicht wirklich konkret oder nicht konkret genug ausreguliert oder sehr viel auf die nächste COP verlagert. Jetzt muss ich sagen, müssen die Erwartungen erfüllt haben. Also natürlich sehen wir auch als Branche, was sich weltpolitisch tut. Ja, also dass wir sozusagen ein Stück weit von der regelbasierten Ordnung und uns entfernen. So gesehen kann man auch die Sicht haben und die würde ich auch so sehen, naja, es ist auch schon Erfolg, dass es nicht komplett gescheitert ist und zumindest man sich auf ein Dokument einigen konnte. Ich würde von daher sagen, ja, Erwartungen erfüllt, dass man zumindest sozusagen einen kleinen Schritt gemacht hat, auch sozusagen auch angesichts der Weltpolitik zumindest sich auf ein Dokument einigen konnte. Inhaltlich ist noch sehr viel Luft nach oben oder sage ich mal, es wurde einfach auch sehr viel von konkreter Ausgestaltung der Finanzierung zum Beispiel einfach auf die nächste COP übertragen und da hätten wir uns dann mal als Branche oder auch als Unternehmen natürlich mehr gewünscht.
Also ich würde noch einen Punkt gern ergänzen. Also erstmal, ich würde zustimmen, niedrige Erwartungen annähernd erfüllt, aber das hilft wenig. Ich glaube, der Schlüssel wäre gewesen tatsächlich sowohl bei der Finanzierungsfrage und eigentlich hätte man auch diese Carbon Markets schon vor 1-2 Jahren in Gang setzen müssen, weil, ich habe es am Anfang gesagt, dieser 5-Jahres-Zyklus, der nächstes Jahr dafür sorgt, dass die Vertragsstaaten ihre neuen Verpflichtungen abgeben. Und dafür kommen beide Schritte jetzt einfach zu spät. Und das heißt, dass quasi auf einer alten Basis die Mitgliedstaaten, die Vertragsstaaten sagen werden, was sie können. Und das wird bei weitem nicht das sein, was sie gekonnt hätten, wenn früher die Finanzierung klarer gewesen wäre und wenn diese Carbon Markets schon etabliert wären. Und deshalb ist schon das Gefühl, wir haben nicht unbedingt jetzt bei der COP, aber die letzten 2-3 Jahre eigentlich die Chance verpasst, die Grundlage für diese Runde zu legen. Und im schlimmsten Fall kann das den ganzen Prozess sozusagen, naja, vielleicht nicht aufhalten, aber für die nächsten 5 Jahre doch deutlich dämpfen. Und wie gesagt, auch aus unserer Perspektive heißt das am Ende mehr konventionelle und in der Folge auch leider weniger klimaschützende Technologien im Markt.
Wie wirkt sich die Einigung zu freiwilligen Kohlenstoffmärkten denn zukünftig auf die Branche aus?
Ja, vielleicht würde ich beginnen. Aus unserer Sicht, also um es deutlich zu sagen, da ist ein gewisser Grad an Kaffeesatzleserei dabei. Das muss man mal ganz, ganz klar sagen. Niemand kann vorhersagen, wie sehr das Instrument genutzt wird, ob es in der Ausgestaltung auch wirklich so seriös wird, wie jetzt der Vertrag hergibt, aber insbesondere auch dann, wenn die Staaten, die davon profitieren wollen, in dem Sinne, dass sie woanders Minderungen dann finanzieren oder die Minderungen auch organisieren, dann hat er das Potenzial, schneller, und das ist ja auch entscheidend, über wie viele Jahre ich welche Emissionen überhaupt habe. Wenn ich schneller Emissionen mindere, dann heißt das ja auch über die Jahre, dass deutlich weniger emittiert wird. Das heißt, ich habe die Chance, relativ günstige Minderungsmaßnahmen schneller umzusetzen. Und aus Sicht der Branche heißt das positiv, die Technologien, die reif sind, die werden schneller in den globalen Märkten etabliert sein. Heißt dann aber auch, dass insbesondere in den anspruchsvollen Märkten und in den Industrieländern die ein oder andere auch sehr anspruchsvolle, teure Technologie potenziell auch erst etwas später kommt. Das ist jetzt ein Abwägen. Erstmal für den Klimaschutz, glaube ich, ist der Weg auf jeden Fall ein guter. Und das zeigt auch, warum wir zum Beispiel auch dafür sind, dass das Europa zum Beispiel ambitioniert bleibt und warum wir auch Technologien eingesetzt sehen wollen als Vorreiter, die nach der reinen Logik der Klimawirtschaftlichkeit sozusagen vielleicht noch nicht an der Reihe wären, sondern da muss man dann womöglich tatsächlich rangehen und muss sagen, wir wollen da lernen und dafür müssen wir auch mehr tun, als unbedingt notwendig wäre. Und ich glaube, das ist so eine zweite Seite, die kann COP nicht lösen, die kann auch der Paris-Prozess nicht lösen, sondern das ist eine industriepolitische, eine entwicklungs- und forschungspolitische Aufgabe, die uns auch die Zukunft in solchen Märkten dann sichert.
Herr Chatterjee?
Ja, also ich würde mich dem Thema, also ob es schon konkrete Auswirkungen auf die Branche hat, auch mit dem Stichwort, das ist tatsächlich, glaube ich, noch Kaffeesatzleserei, weil dazu ist das jetzt einfach zu neu. Die Erwartungen, die ich habe, sind eigentlich zweierlei. Also, dass wir zum einen jetzt, glaube ich, doch wieder, also wir diskutieren ja auch in Europa jetzt sehr stark über Wasserstofflösungen und ist der Wasserstoff grün und das ist, glaube ich, schon so ein bisschen High-End-Technologie, wenn ich jetzt zum Beispiel in Länder wie Afrika und auch teilweise Indien schaue. Also wo es sozusagen nicht unmittelbar sowas in der Breite einsetzbar sein wird. Dass wir da doch jetzt mehr wieder in so einen Roadmap-Gedanken kommen, also wo auch sozusagen das Thema Wirtschaftlichkeit eine gewisse Rolle spielt, also sozusagen, wo kann ich von dem Geld, das zur Verfügung steht, an welcher Stelle in der Welt den meisten Effekt erzielen? Und da ist es einfach so, dass natürlich Schwellenländer oder so noch ganz andere Dinge brauchen, um einen Schritt vorwärts zu kommen. Ja, also wir müssen nicht aufpassen, dass wir jetzt nicht nur low-hanging fruits einsammeln und sozusagen, weil irgendwann kommen die auch an den Punkt, wo es dann sozusagen dem Beispiel den Wasserstoff braucht. Aber wir können vorher schon was tun und damit sozusagen auch schon Effekt erzielen. Und das kann ganz platt gesprochen, kann das vielleicht auch irgendwo ein Gaskraftwerk sein, das ein Kohlekraftwerk ersetzt. Das dann später man vielleicht dann auch mit Biogas oder Wasserstoff läuft, aber wir erreichen damit schon mal einen Schritt. Und da habe ich schon die Hoffnung, dass also vielleicht dann doch sozusagen auf der Ebene eine gewisse Beschleunigung einbringt, weil ich nicht gleich die große Hürde nehme. Und das zweite ist auf, das ist ja auch ein Teil des Artikel 6, bei sozusagen Mobilisierung von Kapital von Firmen, denn auch sozusagen die eigene Klimabilanz sozusagen, auch da komme ich ja irgendwann an einen Punkt, wo ich vielleicht hier gar nicht mehr dekarbonisieren kann, weil es technisch gar nicht geht oder absolut unwirtschaftlich ist. Und hier öffnet sich nämlich die Möglichkeit, sozusagen trotzdem über so einen Mechanismus dann Finanzmittel sozusagen einzusetzen, um an anderer Stelle etwas zu tun. Ja, also ein Beispiel wäre ist aus unserem Konzern das Thema Luftfahrt. Da wird man von Gasturbinen nicht wegkommen und ein Teil wird vielleicht synthetisches Kerosin sein, aber das wird auch nicht zu 100% zur Verfügung stehen. Also wenn es hier einen Mechanismus gibt, der in Summe trotzdem das CO2 reduziert, ist es, glaube ich, hilfreich, einfach um nochmal auch sozusagen privates Kapital hier zu mobilisieren. Mir ist völlig bewusst, dass es auch ein gewisser schmaler Grat ist. Ja, also sozusagen, es darf nicht dazu führen, dass wir sagen, wir machen hier gar nichts mehr und sozusagen erledigen uns die Aufgabe, sondern meine Hoffnung ist, dass es wirklich als Instrument genutzt wird, mehr wirklich Wirkung zu erzielen. Und natürlich, wenn man jetzt auch mal auf den Anlagenmaschinenbau guckt, ist es auch eine Möglichkeit, sozusagen in die Welt zu exportieren. Lösungen, die wir zur Verfügung haben.
Apropos Welt, Donald Trump wird ja vermutlich, wie auch in seiner ersten Amtszeit, wieder aus dem Pariser Klimaabkommen austreten. Was bedeutet das für den COP-Prozess, Herr Zehlinger?
Jetzt könnte man relativ locker sagen, der COP-Prozess hat schon eine Trump-Legislatur überstanden. Er ist schon mal ausgetreten und danach sind die USA wieder beigetreten und in der Zwischenzeit ist sehr viel passiert. Aber natürlich ist das eine Schwächung eines globalen Prozesses, wenn eine der größten Wirtschaftsmächte nicht dabei ist und auch einer der größten Emittenten und dann auch noch national eine Regierung hat, die irgendwo zwischen Klimaleugnung und zumindest nicht ernst nehmen oder priorisieren von Klimaschutz geht. Ich glaube, man kann aber doch bisschen weniger skeptisch darauf gucken, weil wir natürlich sehen, dass in den USA mittlerweile sehr, sehr viel Klimaschutz passiert, auch wirtschaftlich getrieben passiert. Der Ausbau der Erneuerbaren ist in den USA, der boomt, und nicht nur, weil es finanziell attraktiv oder weil es gefördert wird, sondern auch, weil es an sehr, sehr vielen Stellen die wirtschaftlichere Lösung ist. Also deshalb ist das kein totaler Abbruch. Übrigens, was die nationale Politik betrifft, auch viele der klimabezogenen Aspekte eher Bundesstaatensache sind als die nationale Regierung. Aber trotzdem nochmal, für den globalen Prozess ist es natürlich ein Hemmschuh. Wie schwierig es tatsächlich wird, das werden wir erst in den nächsten Jahren sehen. Aber auch nicht alles, was die USA jetzt in der letzten Legislatur unter Biden getan haben, lässt sich beliebig zurückdrehen. Und die Investitionen sind gewaltig, auch wenn es nicht ganz so schnell ist wie erwartet. Also von daher, auch technologisch sind die USA jetzt vorne dabei und werden sich das auch nicht völlig freiwillig aus der Hand schlagen. Aber nochmal, das sind viele Fragezeichen, und deshalb müssen wir wirklich sehen, wie so die berühmten ersten 100 Tage auch aussehen.
Die Verbindung von Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutz rückt immer mehr in den politischen Fokus. Was kann die deutsche und europäische Politik dafür tun, dass die hier produzierten Klimaschutztechnologien auch global angewendet werden?
Ja, das ist natürlich jetzt ein relativ großes Thema. Ich glaube, dass ein zentrales Element ist, auch mal für die Politik, sich einfach auch zu überlegen, für das sozusagen, was hier also die Klimaschutztechnologie ist, sag mal, wo und wie besteht da ein Business Case? Das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, zu schauen, wie sind hier wirkliche Randbedingungen und wo sind da Hemmschuhe? Und ein großes Thema, was zum Beispiel aus unserer Sicht so ein bisschen das Thema Klimaschutztechnologien, also in der politischen Debatte, zumindest in der Vergangenheit geprägt hat, ist, dass hier, sag mal, sehr stark auf gewisse Technologien fokussiert worden ist. Also im Prinzip so dieses zwar etwas strapazierte Wort der Technologieneutralität, dem wurde nicht ganz Rechnung getragen. Und das heißt, bringe ich mein Beispiel von vorhin, also diese Definition, welche Form von Wasserstoff ist grün und wie muss das genau ausgestaltet werden, ist, wenn man sich das anguckt, sehr, sehr komplex. Macht es, wer mit solchen Projektentwicklern spricht, auch oft sehr, sehr schwierig, dass diese Projekte eine Finanzierung bekommen. Und auch hier gilt, aus meiner Sicht, sollte die Politik wieder eher einen Roadmap-Gedanken haben. Was ist jetzt notwendig, um das überhaupt mal hochzufahren, zu skalieren? Und sozusagen dann auch im Zuge dessen kann man ja auch die Anforderungen, wie sozusagen, was ist jetzt genau grün, auch weiter hochfahren als gleich mit einer sehr, sehr strengen Auslegung anfahren. Insbesondere wenn ich die Technologien dann ja auch global exportieren will. Was natürlich auch klar ist, oder das passt zu dem Thema Artikel 6, was wir vorher diskutiert haben. Ich glaube, im Vordergrund sollte stehen, zum Beispiel, ob eine Technologie über Hermes-Bürgschaften oder ähnliche Unterstützungsmechanismen auch von der Politik Unterstützung findet, sollte sein, wie viel CO2 spart sie ein. Und nicht, ist es eine bestimmte Technologie XY. Um einfach auch sozusagen einmal dem Markt eine Chance zu geben, die besten Lösungen zu finden. Und natürlich, ich meine, wir führen die Diskussion, geht natürlich in Wettbewerbsfähigkeit am Ende auch natürlich Themen rein. Und ich möchte jetzt nicht alle runterbeten, aber das ist halt von Infrastruktur, Verfügbarkeit von Arbeitskräften, Energiekosten, also die generellen Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Handeln. Also ich glaube, da ist einfach Handlungsbedarf. Das gilt eben nicht nur für Klimaschutz, aber wir müssen natürlich dafür sorgen, dass wir als Wirtschaftsnation oder auch als entsprechende Rahmenbedingungen haben und Wirtschaftskraft haben, um zu agieren. Und zuletzt, glaube ich, und das hat ja auch europäische Politik gesagt, ich glaube, eine Riesenchance ist auch, sozusagen auch wirklich das Thema Binnenmarkt zu nutzen. Ja, wir haben 450 Millionen sozusagen mögliche Konsumenten in diesem Binnenmarkt, und das ist, glaube ich, auch eine große Chance, sage ich mal, auch wirklich die Technologien hier zum Einsatz zu bringen und damit zu zeigen, sie funktionieren, bevor ich dann sozusagen auch sie global bringt. Und die Chance, sage ich mal, die haben wir ja in Europa und die sollten wir durch Stärkung des Binnenmarkts jetzt sozusagen in mit auch der neuen Kommission verstärkt nutzen.
Herr Zehlinger, hat der VDMA denn schon einen konkreten Arbeitsauftrag an die baldige neue Bundesregierung, wenn es um den globalen Rollout von Klimaschutztechnologien geht?
Ja, und zwar sind es eigentlich zwei Dinge. Und das erste hat Daniel Cetecci eben schon angedeutet. Erstmal, wir brauchen einen wettbewerbsfähigen Standort, an dem man was auch immer wettbewerbsfähig produzieren kann. Da empfehle ich die BDI-Transformationspfade-Studie, die gerade erst rausgekommen ist. Da steht das eigentlich alles auch in Details drin. Das zweite, das muss Deutschland zusammen mit Europa machen, ist das ganze Thema Freihandel. Also sprich, nur wenn wir in der Lage sind, so ziemlich in jedes Land der Welt problemlos zu exportieren, dann bringen wir dort auch unsere Technologien hin. Der deutsche Reisepass gilt so als der goldene Ausweis, weil damit können Sie in die meisten Länder problemlos reisen. So muss das eigentlich auch im Handel sein. Wenn Sie aus Deutschland heraus etwas verkaufen wollen, dann muss das in möglichst viele Staaten möglichst problemlos gehen. Und das muss im Prinzip Europa gestalten mit dem ganzen Thema Freihandel und Freihandelsabkommen. Das Wichtige spezifisch ist aber nochmal, dass wir erstens ambitioniert bleiben. Das heißt, wir können hier nur Technologien entwickeln, die zumindest am Anfang auch hier mit eingesetzt werden. Und das Zweite, aus meiner Sicht, dass wir auch Partnerschaften bilden. Und das haben übrigens die letzten zwei Bundesregierungen schon durchaus angefangen. Das heißt, zum Beispiel bei dem Thema Wasserstoff ist völlig klar, wir werden die Menge des Wasserstoffs, den wir in Zukunft hier brauchen werden, die werden wir nicht in Deutschland erzeugen, sondern sehr, sehr viel wird aus einem Weltmarkt kommen. Und diesen Weltmarkt als einer der großen Abnehmer auch anzureizen, zu gestalten und damit auch übrigens vielen Entwicklungsländern potenziellen Geschäftsmodell zu geben, das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Punkte. Und ansonsten gilt zu zeigen, wie gesagt, wie man es effizient machen kann. Niemand erwartet, dass die deutsche Energiewende oder der deutsche Klimaschutz 1:1 irgendwo übernommen werden. Aber wie Lösungen in ein System passen können und sie überhaupt erst zu entwickeln, das ist, glaube ich, das, was wir leisten können. Und deshalb sollte eine neue Bundesregierung meines Erachtens auch nicht glauben, es gibt ein Zurück in die 90er, sondern wir müssen nach vorne, wir brauchen die neuen Entwicklungen und nur dann können wir auch in dem Weltmarkt, wie er sich da abzeichnet, in Zukunft erfolgreich sein.
Dann lassen Sie uns abschließend nochmal in die Zukunft blicken. Wir haben ja bereits angesprochen, nächstes Jahr sollen die neuen Klimabeiträge der einzelnen Vertragsparteien vorgelegt werden. Was sind da die Erwartungen der Branche?
Also, ich sag mal, ich glaube, wünschen würden wir uns, Matthias hat es gesagt, tatsächlich, dass sozusagen es ambitionierte Ziele gibt, auch sag mal sozusagen in der Logik, dass wir schon gesehen haben aus der Vergangenheit raus, dass sich da was Richtung Ambitionsniveau zum Positiven geändert hat. Was erwarten wir? Ich glaube, es ist so, wie Matthias Zeile gesagt hat, dass wir wahrscheinlich eher einen Dämpfer sehen werden. Also das ist momentan ein etwas unsicherer Grund. Die Finanzierung ist nicht ganz klar. Wir haben eine etwas deutlich fragmentiertere Weltlage. Also von daher würde ich sagen, wir sind da etwas als Branche gedämpft in der Erwartung. Ich glaube, es wird jetzt ganz wichtig sein, also zu sehen, ob dieses Thema, ich nenne das immer Klimaclub, also findet sich ein Kreis von Staaten, die sagen, wir haben hier weiterhin ein hohes Ambitionsniveau. Sicherlich auch spannend, wie sich China jetzt positionieren wird. Einmal China natürlich mit über einem Drittel einer der größten Emittenten. Das wird, glaube ich, sehr stark bestimmen, in welche Richtung es geht. Die Erwartung, also im Sinne von Wunsch wäre, dass diese nationalen Klimaziele möglichst konkret sind, weil das ist eigentlich das, was wir als Wirtschaftsunternehmen brauchen. Je konkreter und klarer, desto eher können wir uns daran ausrichten, was Investitionen in Technologien zum Beispiel angeht.
Also der letzte Punkt ist, glaube ich, das Wichtige. Es braucht nicht nur die Willenserklärung, was man tun will, sondern es braucht das Unterlegen mit der Frage, wie will ich den Markt oder regulatorischen Rahmen dazu schaffen und ist es finanzierbar, ja oder nein? Ich glaube, wenn das beides mit drinsteht in diesen NDCs und es gibt große Anstrengungen, dass das bei vielen Ländern passieren wird, dann ist es so, dass es langsam auch zu einer Investitionsbasis wird. Und ich glaube, das wäre tatsächlich ein Erfolg. Über das Ambitionslevel, glaube ich, ja, da sind die Erwartungen leider etwas gesunken.
Ja, und apropos ambitioniert, ist das 1,5-Grad-Ziel, wir haben es schon oft angesprochen im Podcast, ist das überhaupt noch zu erreichen?
Darf ich es persönlich beantworten? Ich glaube, nein. Ich bin da wirklich desillusioniert. Ich glaube, dass die Weltgemeinschaft deutlich zu langsam unterwegs war und auch in großen Teilen immer noch ist. Aber jedes Zehntel Grad, das man trotzdem erreicht, dass weniger Erwärmung kommt, ist natürlich ein Erfolg. Und ich glaube, da muss man auch dranbleiben, weil es macht halt einen Unterschied, ob es am Schluss 1,9 oder 2,5 Grad sind. Das ist Risikominderung, das ist Leben retten. Und das ist tatsächlich, glaube ich, die Anstrengung wert. Am Ende macht es die Frage, ob es ein ganz bestimmtes, irgendwann mal benanntes Ziel ist, nicht, sondern wir müssen dranbleiben und die Chance ist groß, den Schaden noch einzugrenzen.
Ja, dem würde ich mich anschließen. Also ich denke, also zumal das 1,5-Grad-Ziel meint ja eigentlich den Zeitpunkt 2100. Also ich glaube, oder das ist zum Beispiel meine persönliche Einschätzung, wir werden diesen sogenannten Overshoot sehr wahrscheinlich erleben, also sozusagen, wo die Temperatur drüber geht, ob dann und sozusagen so viele Maßnahmen ergriffen werden, sozusagen auch am Ende ja CO2 aus der Atmosphäre rauszuholen, wage ich momentan nicht zu sagen, aber ich denke persönlich, wir müssen uns auf eine Welt einstellen, sozusagen, in der wir auch uns sozusagen mit Resilienz beschäftigen müssen, weil wir werden in dem Fall über die 1,5 Grad kommen, was eben entsprechende Effekte ja auslöst. Und das heißt, in dieser Welt, damit müssen wir umgehen. Und ich kann aber auch nur das nochmal verstärken, was Matthias gesagt hat. Wenn die Aussage 1,5 Grad nicht erreichbar oder wahrscheinlich nicht erreichbar, ändert eigentlich gar nichts an der Ambition, weil wirklich jedes Zehntel Grad zählt, um sozusagen eigentlich eine Welt erhalten, in der für viele es noch lebenswert ist. Ja, also in vielen Regionen hat das schon dramatische Auswirkungen, wenn wir über 2 Grad etc. kommen. Und das andere ist einfach eben die Frage, dass es wahrscheinlich schwierig wird, die genötige Geschwindigkeit zu erreichen, um auf 1,5 Grad zu kommen. Aber jedes Zehntel Grad, das wir verhindern können, ist die Anstrengung wert.
Die 29. Weltklimakonferenz in Baku drohte zu scheitern. Nach einer Verlängerung gab es dann aber doch noch die Einigung und ein neuer Rahmen für die internationale Finanzierung von Klimaschutz wurde beschlossen. Und wie diese sich auf den Maschinen- und Anlagenbau auswirkt, darum ging es unter anderem im Industriepodcast des VDMA mit Dr. Daniel Chatterjee von Rolls-Royce Power Systems und mit Matthias Zehlinger vom VDMA. Vielen Dank Ihnen beiden.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen beiden. Und damit Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in Zukunft keine unserer Folgen mehr verpassen, abonnieren Sie gerne den Industrie-Podcast des VDMA bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oder Podigee. Und weitere Infos zum heutigen Thema gibt es wie gewohnt auf der Homepage des VDMA, vdma.org. Bis zum nächsten Mal. Der Industriepodcast des VDMA.